D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wegen hohem Anrufaufkommen haben wir aktuell eine Wartezeit von 35 Minuten. Wenn wir alle die Stunden zusammenrechnen würden, die wir schon in Warteschleifen gehangen haben, es wären Jahre verlorener Lebenszeit, oder? Nach dem O2-Hotline-Ärgernis diese Woche haben wir gleich die besten Tipps für euch, wenn ihr mal wieder eine Hotline anrufen müsst und nicht so lange warten wollt, ja, oder auch nicht mit dem Telefoncomputer sprechen wollt, sondern mit einem echten Menschen. Außerdem sprechen wir mit einem echten Menschen, nämlich mit einem ehemaligen Callcenter-Mitarbeiter. Hör mal, was der so für Geschichten zu erzählen hat und was er für Tipps hat. Außerdem Thema bei uns heute Abend, die Kampagne 30 Days, 30 Songs, Verena. Was steckt dahinter?
Das ist so eine Art Playlist gegen Trump, könnte man sagen. Jeden Tag kommt ein Song dazu, um, naja, den Präsidentschaftskandidaten noch ein bisschen mehr Pfoff unter den Hintern zu machen.
Was da für Songs dabei sind, auch diese Stunde hier bei uns. Das ist die Redaktionskonferenz. Bis 20 Uhr geht die mit Verena von Keitz.
Hallo.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Es war der Aufreger diese Woche, die endlos Warteschleifen in der O2-Kundenservice-Hotline. Die Leute sind da einfach nicht mehr durchgekommen. Und ihr habt es bei uns bei Facebook wirklich auch bestätigt, habt von euren Erfahrungen berichtet mit dem O2-Callcenter und eurem Ärger Luft gemacht. Der Fall hat sich so hochgeschaukelt, dass sich mittlerweile sogar die Bundesnetzagentur eingeschaltet hat. Die Verantwortlichen bei O2 haben schon gesagt, dass alles besser werden soll. Der Kundenservice soll ausgebaut werden. Aber sind wir mal ehrlich, es gibt auch noch viele, viele andere sehr, sehr schlechte Hotlines in Deutschland mit ewig langer Warteschleife. Was sind die Tricks, um das abzukürzen? Unsere Reporterin Julia Möckel hat recherchiert.
Boah, schon wieder Warteschleife.
Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
Nein, verdammt, ich will jetzt mit jemandem sprechen, und zwar mit einem Menschen.
Bitte geben Sie nun die Rufnummer des Mobilfunk- oder DSL-Festnetzvertrags an, zu dem Sie uns anrufen.
Immer erstmal diese endlos Zwangsbefragung durch den Computer, ey. Allein das frisst ja schon ordentlich Zeit. Gibt's da nicht einen Trick, wie ich schneller einen Mitarbeiter ans Telefon bekomme? Mit diesen Tricks hängen Sie nie wieder in der Hotline-Warteschleife. So oder so ähnlich sind einige Tipps überschrieben, die im Netz kursieren und mit denen wir angeblich unsere Wartezeit in Hotline-Warteschleifen abkürzen können.
Tipp Nummer 1. Schweigen Sie einfach bei der ersten Frage. Verweigern Sie die Aussage.
Einfach mal die Fresse halten, empfehlen einige Ratgeberseiten im Netz. Dann ist der Computer in der Kundenservice-Hotline nämlich irgendwann verwirrt und stellt uns zu einem echten Mitarbeiter durch.
Bitte treffen Sie eine Auswahl.
Erfordert erstaunlich viel Disziplin. Einfach mal nichts zu sagen.
Wie bitte?
Und leider?
Bis jetzt konnten wir keine Eingabe von Ihnen registrieren. Deshalb wird das Gespräch nun beendet.
Mund halten funktioniert also nicht bei jeder Hotline. Genauso wie
Tipp Nummer 2. Manchmal hilft es auch, unverständliche Wörter vor sich hin zu brabbeln.
Slack, tsch, pam.
Leider haben wir Sie nicht verstanden.
Manche Hotline-Computer sind echt hartnäckig und lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen.
Gerne, lieber Kunde. Aktuell haben wir sehr hohe Wartezeiten und können Sie leider nicht zeitnah bedienen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und auf Wiederhören.
Es gibt aber auch höflichere Computer. Bei manchen Hotlines bringt es mich tatsächlich weiter, entweder nichts zu sagen oder unverständlich vor mich hinzunuscheln.
Um unsere Servicequalität zu optimieren, möchten wir das folgende Gespräch mit Ihrem Einverständnis gerne aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden?
Auf die Frage antworte ich jetzt doch mal. Ja, und tatsächlich habe ich wenige Sekunden später einen echten Menschen am Apparat. Was ihr auch noch ausprobieren könnt.
Tipp Nummer 3. Immer wieder stumpf Mitarbeiter sagen.
Funktioniert auch, zumindest bei manchen Hotlines. Außerdem.
Tipp Nummer 4. Sich öffentlich, zum Beispiel bei Twitter, über das betreffende Unternehmen beschweren.
Damit das funktioniert, bräuchtet ihr allerdings vielleicht schon ein paar mehr Follower als eure engsten Freunde.
Tipp Nummer 5. Über Webseiten wie gethuman.com Ersatznummern herausfinden, mit denen ihr schneller einen Kundenservice-Mitarbeiter erreicht.
Hat jetzt bei mir nur so semi-gut funktioniert.
Diese Hotline steht leider nicht mehr zur Verfügung.
Ihr merkt schon, es gibt kein Rezept, das immer funzt. Der wichtigste Tipp in Sachen Warteschleifen ist wahrscheinlich immer noch Geduld haben. Ansonsten vielleicht mal einen anderen Weg ausprobieren und zum Beispiel im Kundenservice-Chat nach Hilfe fragen. Oder, ganz oldschool, einen Brief schreiben. Empfiehlt zumindest dieser User unter einem der vielen Ratgeberartikel im Netz.
Aus meiner Erfahrung sollte man schwere Anliegen nur auf dem Schriftweg einreichen. Ich wurde bisher immer zurückgerufen und hatte so auch mein Gespräch.
Die Radiowissen-Reporterin Julia Möckel hat sich für euch geopfert und Hotline-Tricks ausprobiert, um schneller durchgestellt zu werden. Wir wollen aber auch wissen, wie das für die andere Seite ist, also die Callcenter-Mitarbeiter. Das ist ja, wie ich gehört habe, auch nur ein Mensch da am Telefon. Gleich telefonieren wir mit einem hier in D-Radio-Wissen.
D-Radio-Wissen, Redaktionskonferenz.
Was klappt? Was klappt nicht bei Hotlines? Was sind die Tricks, damit wir nicht ewig lang in der Warteschleife hängen? Sebastian Thiel kann von der anderen Seite berichten. Er hat 5 Jahre lang in einem Callcenter gearbeitet. Darüber hat er einen sehr autobiografischen, inspirierten Roman geschrieben. Callcenter, wer dranbleibt, hat verloren, heißt das Buch. Sebastian, wir würden dieses Gespräch gerne mitschneiden. Wenn du das nicht wünschst, dann gib mir bitte zu Beginn des Interviews einen Hinweis.
Gar kein Problem, könnt ihr gerne machen.
Du hast 5 Jahre lang in so einem Callcenter gearbeitet und anderen bei deren PC-Problemen geholfen. Da gibt's ja alles, ne? Also da gibt's die ganz Netten, die mittelmäßig Netten und die ganz Unfreundlichen, die einen auch mal anschreien. Vor allen Dingen bei PC-Problemen. Hast du das oft erlebt?
Definitiv, ja. Oft ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber am Tag gab's immer so 1-2 Leute, die halt wirklich im Stress waren und ja, die dann auch ein bisschen ausfällig wurden.
Weil ihre Doktorarbeit plötzlich verschwunden
ist. Weg war komplett, ja. Genau. Und denen dann auch viel, dass sie kein Backup hatten. Und das musste dann alles innerhalb von 3 Minuten geregelt sein, weil sie es in 5 Minuten abgeben mussten. Und ja, so Geschichten gab es auch, genau.
Hattest du da einen Trick, wie du die Leute wieder runtergeholt hast?
Ja, man versucht halt mit ruhiger Stimme mit denen zu reden und ja, denen zu erklären, dass man es selbst nicht verbrochen hat, sondern ihnen zu helfen versucht. Ja, und dann versucht man halt mit denen ruhig zu reden und an einer Lösung zu arbeiten.
Jetzt ist man ja erstmal wirklich glücklich, wenn man überhaupt durchgestellt wird, wenn man nicht eine halbe oder eine Dreiviertelstunde in der Warteschleife gehangen hat. Im Netz, da kursieren ganz viele Tipps, wie man am schnellsten durchgestellt wird. Und dass man dann am besten auch noch sofort nach dem Chef verlangen soll. Deine Einschätzung, bringen diese Tipps überhaupt was? Oder gibt es quasi den besten Weg, um als Kunde schnell durchzukommen?
Ja, das ist schwierig. Also generell, man landet ja auf dem Computer und der Callcenter-Agent sucht sich ja nicht aus, mit wem er redet. Das heißt, der am längsten in der Warteschleife ist, der wird dann auch tatsächlich dann durchgestellt, wenn einer frei ist. Ich würde generell empfehlen, nicht zu unbedingt in Stoßzeiten anzurufen. Also nicht 7, 8 Uhr morgens, wenn die Leute kurz noch was klären möchten. Und auch nicht in der Mittagszeit und auch nicht, wenn die meisten Leute Feierabend haben. Also zwischen 9 und 11 ist schon eine gute Zeit und zwischen 13 und 16 Uhr ist schon eine gute Zeit. Alles andere ist dann halt schwierig und ist wahrscheinlich auch bei jedem Unternehmen ein bisschen unterschiedlich.
Da merken wir uns, 13 bis 16 und 9 bis 11 Uhr, das ist schon mal ein guter Tipp. Manche Hotlines sind ja sogar 24 Stunden lang geschaltet. Nachts um 3 da anzurufen ist auch cool.
Definitiv klappt auch manchmal, aber dann sitzt da meist nur einer und wenn er halt ein längeres Gespräch hat, dann kann es dann auch schon mal eine halbe Stunde dauern. Also so ganz glücklich muss man aber noch nicht werden.
Ich habe mal gehört, dass in manchen Callcentern auf dem Computer angezeigt wird, wie lange jemand schon wartet und dass dann Callcenter-Mitarbeiter sagen, oh, der ist schon eine halbe Stunde in der Warteschleife, den nehme ich mal lieber nicht an, der ist bestimmt schon sehr aggressiv. Wäre es ein Trick, einfach mehrfach anzurufen, anstatt eine halbe Stunde zu warten?
Dann landet man ja wieder vorne in dieser Warteliste, dieser Queue. Das könnte also ein bisschen schwierig werden, aber es stimmt schon, man sieht halt definitiv auch, wie viele Anrufe in der Warteschleife sind und wie lange die schon warten. Definitiv, wenn es dann 40, 50 Minuten gedauert hat und der immer noch so hartnäckig ist, dann ist es wirklich ein richtiges Problem. Es kann so und so sein. Also da gibt es Menschen, die freuen sich total, dass man endlich ins Telefon kommt. Es gibt dann aber auch, wie du schon sagtest, die absoluten Choleriker, die dann erstmal 2 Minuten Dampf ablassen müssen.
Unsere Reporterin Julia Möckel hat heute ausprobiert, zum Beispiel entweder was Unverständliches in die Leitung zu prabbeln, wenn der Telefoncomputer dran ist, oder gar nichts zu sagen oder direkt nach einem Mitarbeiter zu verlangen. Was wäre für dich da die beste Alternative?
Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Das ist jetzt von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Also es hilft definitiv, wenn man mal nichts sagt, dann fragt der Computer halt 2, 3 Mal nach und wenn er dann nichts hört, dann schaltet er halt zum Mitarbeiter weiter. Kann aber sein, dass man in der total falschen Abteilung landet und dann halt nochmal durchgestellt wird und nochmal in der Warteschleife landet. Also ich würde einfach versuchen, so hart und so blöd das klingt, es gibt da leider kein Geheimnis, wirklich das, wenn man Rechnungsfragen hat, in die Rechnungsabteilung anzuwählen und dann zu guten Zeiten anzurufen. Ansonsten hat man da nicht viel Einfluss drauf.
Dieser Hinweis am Anfang der Gespräche, dass das Gespräch abgehört oder mitgeschnitten wird, ist das dir als Callcenter-Mitarbeiter nicht immer im Nacken, dass du immer weißt, da könnte jetzt mein Chef gerade reinhören?
Natürlich, das hat man. Das hat man aber auch zum Schutz. Erstens der Mitarbeiter, zweitens der Anrufer. Wenn dann wirklich mal Aussagen fallen, also ich hatte das auch schon mal erlebt, dass irgendwelche Leute, also jetzt nicht nur eine Kollegin, dann irgendwelche Todesdrohungen ausstießen. Und dann sind solche Gespräche doch schon mal nicht schlecht, wenn man dann tatsächlich eine Aufzeichnung hat. Hm. Am Ende war da natürlich nichts, aber ist teilweise auch zum Schutz der Mitarbeiter gar nicht so schlecht.
Sebastian Thiel, Autor des Romans Callcenter. Wer dranbleibt, hat verloren.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Rolltreppe kaputt, Aufzug defekt, das ist ja wirklich in jeder Stadt mit U- oder S-Bahn immer wieder ziemlich ätzend für Leute, die keine Treppen gehen können. Rollifahrer zum Beispiel, die kommen dann wirklich einfach nicht auf den Bahnsteig. Wer in Berlin wohnt und auf einen Lift angewiesen ist im öffentlichen Nahverkehr, der hat jetzt die Möglichkeit, sich vorher zu informieren, ob der Aufzug dort in dieser betreffenden Station funktioniert, Verena, über die Seite Broken Lifts.
Ja, diese Seite, die sagt dir, welche Aufzüge in Berlin gerade außer Betrieb sind. Du kannst auch gezielt nach der Station suchen, die du benutzen willst. Man kann auch selber Störungen melden. Ist natürlich keine hundertprozentige Garantie, aber eigentlich schon ziemlich gut. Spannend ist auch, ich habe mal ein bisschen so rumgeguckt auf der Seite, dass du in der Chronik der jeweiligen Station siehst, wann das letzte Mal eine Störung war und wie schnell die behoben wurde.
Von wem kommt diese Seite?
Das ist ein Projekt der Sozialhelden in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und den Berliner Verkehrsbetrieben. Mitbegründer von den Sozialhelden ist ja Raul Krauthausen, der durch seine Glasknochenkrankheit selbst auf den Rolli angewiesen ist und der sich selber einfach auch so oft ärgert, wenn er vor einem kaputten Aufzug steht und dann irgendwie Umwege von einer halben Stunde oder länger hat. Da ist so eine Information im Vorfeld einfach schon sehr hilfreich und das hilft ja nicht nur Leuten im Rollstuhl, sondern insgesamt eigentlich allen, die Schwierigkeiten haben, Treppen zu erklimmen, ob sie nun gehbehindert sind oder auch nur schweres Gepäck dabei haben.
Klar,
ist ja auch nicht so richtig geil.
Ja,
oder wenn du einen Kinderwagen schleppen musst, auch nicht so schön. Und deshalb ist das Projekt auch gerade ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Mobilitätspreis.
Das klingt nett, allerdings frage ich mich, nur Berlin? Ne? Nur unsere Hauptstadt ist doch irgendwie doof für alle, die nicht in der Hauptstadt wohnen.
Ja, auf jeden Fall. Aber das Ziel der Sozialhelden ist, die Seite Broken Lifts auszudehnen. Auf ganz Deutschland und am liebsten auch international eigentlich. Es gibt wohl auch schon Gespräche zum Beispiel mit Liftherstellern, die sich interessiert zeigen, das Projekt zu unterstützen. Da muss man halt ein bisschen abwarten, ob da noch ein bisschen mehr Geld fließt und man das weiter ausbauen kann.
Ich bin gerade auf der Seite. 23 Aufzüge außer Betrieb im Moment.
Ah, eben waren es noch 24.
Ach,
einer ist repariert.
Guck mal, einer ist repariert. Und man sieht dann aber auch, dass zum Beispiel der U-Bahnhof Hallisches Tor in Berlin, da ist einer außer Betrieb, der andere geht aber noch. Also die meisten haben dann irgendwie auch zwei. Einer hat acht Aufzüge hier.
Welcher?
Ostkreuz.
Ah ja.
Acht Aufzüge. Also momentan 23 außer Betrieb. Die Domain ist brokenlifts.org. Dankeschön, Verena. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Bald haben wir es geschafft. In 3 Wochen sind die US-Wahlen rum. Bis dahin sind aber leider viel zu viele spannende Themen rund um diese Wahl im Umlauf. Wir wollen da heute Abend auch nochmal drauf schauen. Aber keine Angst, wir machen das Ganze mit Musik heute Abend. Bei Wahlkampfveranstaltungen, da gibt es ja was zu essen, zu trinken und es läuft eben Musik. So ähnlich hat es der US-Autor Dave Eggers beschrieben, als er bei einer Rallye von Donald Trump im Juni in Sacramento dabei war. Und vor allem an der Musik hat er sich gestört. So sehr, dass er daraus eine Kampagne gemacht hat. 30 Days, 30 Songs heißt die. Anke van der Weyer aus der D-Radio Wissen Musikredaktion. 30 Days, 30 Songs. Das ist quasi eine Playlist gegen Donald Trump.
Ganz genau. Und diese Playlist, die hat den Untertitel geschrieben und aufgenommen von Künstlern für ein Trump-freies Amerika. Noch bis zum Wahltag am 8. November veröffentlicht jeden Tag ein anderer Künstler einen Anti-Trump-Song, der eben dazu aufrufen soll, Donald Trump nicht zu wählen. Und diese Idee zu der Kampagne, die kam eben nach dieser Veranstaltung, weil da unter anderem bei dieser Veranstaltung Musik von den Rolling Stones, von Bruce Springsteen und von Queen lief. Ja, alles Musiker, die Donald Trump eher nicht unterstützen würden. Das fand Dave Eggers. Und deswegen, das hat Dave Eggers dem Fact-Magazin erzählt, ist er zu dem Schluss gekommen, dass diese US-Wahl von der Wiederbelebung des Protestsongs profitieren könnte. Ja, und dafür gibt es jetzt diese 30 Songs.
Wer ist da so dabei?
Bis jetzt sind auf der Playlist 11 Songs drauf und der allererste, der kam von Death Cab for Cutie. Million Dollar Loan heißt der Song. Und den hat die Indie-Band um Sänger Ben Gibbard eben extra für diese Kampagne geschrieben. Und in dem Song, da dreht sich alles darum, dass sich Donald Trump sein Imperium mit Hilfe von Krediten in Millionenhöhe, also mit Hilfe von Million Dollar Loans, aufgebaut hat. Und gestern hat der schwedische Singer-Songwriter Ledinski in seinem Beitrag zu dieser Playlist verkündet: Donald Trump makes me wanna smoke crack. Ja, das muss man wahrscheinlich nicht mehr übersetzen. Heute ist die US-Newcomerin Ida Victoria dran mit Backwards Blues, und ebenfalls für 30 Days, 30 Songs haben Elvine einen Song geschrieben. I like to drink ladies' drinks with my fingers. Are these my jets? Are These My Jets heißt ihr Beitrag gegen Trump. Ja, die Band selber sagt, es geht in dem Song um Penisschmuck für Walrosse.
Ja, okay.
Das Stück, das wird aber auch von einigen Leuten als ein fiktiver innerer Monolog von Donald Trump gelesen, mit Zeilen wie: Bevor ich einschlafe, spreche ich immer mit dem Lego-Totenkopf meines Vaters. Und zu diesem Song, da gibt es auch noch ein Videospiel auf der Seite von 30 Days, 30 Songs. Da kann man als Walross in einem Flugzeug rumfliegen und Steaks und Eis am Stiel abschießen, während dieser Song läuft. Das sollte man unbedingt mal machen.
Unbedingt. Klingt sehr kreativ. Sind all diese Songs neu für diese Kampagne geschrieben worden?
Nicht alle. Also R.E.M., die gibt's als Band zwar offiziell seit 2011 nicht mehr, aber die sind auch mit dabei. This is my world and I am the world leader pretend. This is my life. This is my time. Der Song World Leader Pretend, den hören wir gerade als eine Live-Version, der ist schon von 1988 vom Album Green. Und in dem Song, da wird ganz viel militärisches Vokabular benutzt. Und es geht auch darum, dass eben jemand so tut, als wäre er der Führer der Welt. Und auf der Website von 30 Days, 30 Songs, da steht zu dem Stück das Zitat der Band: Ein perfekter Song für diese seltsame Zeit. Und auch für diese Aktion jetzt, da haben sich R.E.M. schon gegen Donald Trump gestellt. Unter anderem vor gut einem Jahr, nachdem nämlich ein Song von R.E.M. bei einer Wahlkampfveranstaltung der Republikaner ohne die Zustimmung von R.E.M. benutzt wurde, hat die Band via Twitter verlauten lassen: Fickt euch, ihr traurigen, aufmerksamkeitsgeilen, machthungrigen kleinen Typen. Benutzt nicht unsere Musik für eure debile Farce von Kampagne.
Musiker stellen sich mit ihren Songs gegen Trump. Mit der Kampagne 30 Days, 30 Songs, die US-Autor Dave Eggers ins Leben gerufen hat. Noch bis zum 8. November gibt es jeden Tag einen Anti-Trump-Song. Und auf der Website der Kampagne könnt ihr euch das alles anhören. Unter anderem gibt es da auch die Playlist bei Spotify. Und die Songs gibt es natürlich auch zu kaufen. Die Erlöse gehen dann an das Center for Popular Democracy, eine Non-Profit-Organisation.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Gestern hat er nochmal voll reingegriffen ins Fass mit den Beleidigungen und schlechten Manieren. Es geht natürlich um Donald the Trump und seine Attacken im gestrigen letzten TV-Duell. Hier ist D-Radio Wissen. Allerdings hat er wohl nicht damit gerechnet, dass einer seiner Sprüche gerade die Sympathien für Hillary Clinton nochmal so richtig nach vorne bringt. Verena, es geht um seinen Ausspruch Nasty Woman.
Ja, konkret um die Stelle im TV-Duell, in dem Hillary Clinton sagt, dass um mehr Geld ins Sozialversicherungssystem zu bringen, die Steuern einfach angehoben werden müssten, was auch sie selber und auch Donald betreffen würde. Vorausgesetzt, er findet keinen Weg, das nicht zu tun, also eine kleine Spitze gegen ihn. Und naja, während ihrer Ausführung rutscht es ihm dann raus.
My Social Security payroll contribution will go up, as will Donald's, assuming he can't figure out how to get out of it. But what we want to do is to replenish the Social Security trust fund by making sure that we have sufficient resources.
Also sie macht ganz kühl weiter, aber man merkt auch, er ist so ein bisschen verzögert mit diesem "Oh, nasty woman", aber trotzdem, ja.
Sein Blick dabei auch voller Hass. Such a nasty woman. ist ja nur eine von vielen Anfeindungen, die dieser schmutzige Wahlkampf mit sich gebracht hat. Was ist an nasty woman jetzt so besonders?
Das Besondere ist, dass dieser Begriff jetzt tatsächlich Hillary Clinton richtigen Auftrieb gibt, weil er danach blitzschnell zum, ja, so ein Synonym, Symbol für Girl Power quasi wurde. und umgedeutet wurde. Nach der Debatte ist dann auch fix der Hashtag getrendet, I'm a nasty woman. Und hier bricht sich dann nun endlich die Diskussion Bahn, auf die wir vielleicht alle auch ein bisschen gewartet haben. Also warum erfolgreiche Frauen immer noch so viel anders behandelt werden und wahrgenommen werden als Männer. Also was Besseres hätte Trump für Clinton eigentlich gar nicht machen können jetzt in diesem TV-Duell. So sieht es auch unter anderem das Online-Magazin Vox.com. Und die Clinton-Fraktion, die hat auch nicht geschlafen nach der Sache, sondern sich gleich die URL gesichert, nastywomengetshitdone.com mit automatischer Weiterleitung auf hillaryclinton.com.
Sehr schlau. Ich habe kurz überlegt, ob ich dich in deiner Erzählung unterbrechen soll. Na, irgendwie so.
Aber das gehört sich nicht, das wissen wir doch jetzt.
I'm not a nasty man. Danke, Verena.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In Argentinien, da stirbt im Durchschnitt alle 36 Stunden eine Frau an den Folgen häuslicher Gewalt. Dazu gab es im vergangenen Jahr fast 3.750 Vergewaltigungen an Frauen. Argentinien hat ein großes Problem mit Gewalt an Frauen, ganz offensichtlich. Erst gestern sind deswegen wieder Zehntausende wütende Menschen auf die Straße gegangen, unter ihnen besonders viele junge Frauen. Die Radiowissen Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg, was ist der Auslöser für diese neuen Massenproteste?
Ja, ganz konkret in dem Fall war es ein konkreter Fall von einem Mädchen, das zu Tode gekommen ist aus Mar del Plata. Es liegt etwa 400 Kilometer von der Hauptstadt Buenos Aires entfernt. Sie wurde von mindestens zwei Männern unter Drogen gesetzt und dann brutalst vergewaltigt. Sie ist daran gestorben. Das ist passiert kurz nachdem es ein nationales Frauentreffen in Argentinien gab, bei dem wirklich so viele Frauen wie noch nie teilgenommen haben, um wirklich ganz zentrale Themen, zum Beispiel das Recht auf Abtreibung etc. zu diskutieren. Und diese Frauenkonferenz wurde am letzten Tag die Abschlusskonferenz von der Polizei unterdrückt, mit Tränengas, mit Gummigeschossen. Das heißt, die Stimmung war schon total angespannt. Dann kam diese Nachricht und da hat sich dann in den sozialen Medien ganz schnell dieser Aufruf nicht nur zur Marcha, also nicht nur zur Demonstration, sondern zu einem Streik formiert. Und da haben wirklich zwischen 13 und 14 Uhr Frauen in ganz Argentinien ihre Arbeit niedergelegt. Übrigens auch Fernsehmoderatorinnen zum Beispiel. Man sah nur Männer im Fernsehen, um eben nochmal auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
Auch im vergangenen Jahr, damals im Juni, gab es Massenproteste gegen Gewalt an Frauen. Wir hatten darüber berichtet hier in die Radio Wissen. Was hat sich seitdem geändert?
Naja, diese Massenproteste, die unter dem Hashtag Ni Una Menos, also keine weniger, also wir wollen keine Frau mehr verlieren sozusagen an diese Gewalt, lief. Also dieser Hashtag Ni Una Menos, das ist wirklich zu einer Bewegung geworden und das hat vor allem die Aufmerksamkeit auf das Thema nochmal geschärft. Deswegen auch jetzt diese Demonstration, also die Situation in Argentinien ist sehr sensibel. Die Frauen reagieren sofort, um das Thema wirklich auf die Agenda zu bringen. Es haben sich mehr natürlich jetzt auch öffentlich mit diesem Thema beschäftigt. Auf der politischen Ebene läuft es immer noch sehr, sehr schwierig. Und auch die Stadtregierung von Buenos Aires, die ja von derselben politischen Partei ist wie die nationale Regierung, also von Präsident Macri, die hat auch eher Rückschritte zu vermelden, weil es wurden in Buenos Aires im letzten Jahr noch mal wirklich das letzte Frauenhaus auch geschlossen. Also der Druck aus der Zivilgesellschaft wird größer. Es gibt auch in der Opposition und es gibt auch sehr viele in der Politik, die versuchen, dieses Thema voranzutreiben. Aber es gibt noch sehr viele Widerstände in der Politik, das muss man sagen. Aber der Druck nimmt zu und da ist Argentinien auch nicht alleine.
Aber auf die Straße gehen, demonstrieren, protestieren, das ist schön und gut, wird aber die wenigsten Gewalttäter abhalten, sich an Frauen zu vergehen. Also, was könnte denn wirklich zu einer Verbesserung der Situation führen? Die Politik muss doch daran.
Das muss sie auf jeden Fall und da ist dieser Druck wichtig. Es passiert natürlich auf juristischer Ebene auch einiges. Also es gab in den letzten Jahren, auch schon vor dieser Marcha am 3. Juni letztes Jahr, gibt es sehr mutige Richterinnen, die eben auch Prozesse führen und es gab da auch Urteile gegen Männer, die wirklich auch als beispielhafte Urteile stehen, auf die man sich jetzt berufen kann. Also auf juristischer Sicht, das ist vielleicht nicht so offensichtlich, nicht so medial. Im Hintergrund wird dort viel gearbeitet. Aber es sind wirklich einzelne Frauen, die wirklich sich auch auf juristischer Ebene mit dem Thema beschäftigen. Denn die Diskriminierung, das muss man einfach sagen, ist sehr groß in Argentinien.
Ist die Gewalt an Frauen ein spezifisches Problem von Argentinien oder haben auch andere Länder in Südamerika ähnliche Probleme?
Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, auch in Deutschland sind wir da nicht frei von diesem Thema. Aber es ist ein ganz großes Thema hier in Südamerika. Und meine Einschätzung ist, dass aber auch das Bewusstsein und der Protest die Frauenbewegung an Gewicht gewonnen hat. Also zum Beispiel in Peru ist auch ganz viel passiert. Da gab es auch Massendemonstrationen dieses Jahr. In Chile passiert gerade viel. Da wird darum gekämpft, dass endlich das restriktive Abtreibungsrecht in Chile reformiert wird. Also ich habe das Gefühl, dass in ganz Südamerika die Frauenbewegung, die noch nicht so weit ist, leider wie in Europa, dass sie an Gewicht gewinnt in den letzten Jahren.
Viel Gewalt an Frauen und eine riesige Massenbewegung momentan, Massenproteste. Die Radio Wissen Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg war das. Dankeschön.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Große und wichtige Themen gibt es momentan ja reichlich für die EU. Der Brexit natürlich, Russland in Syrien, Euro ist immer ein gutes Thema, Griechenland-Krise könnte man auch mal wieder drüber sprechen. Alles Themen, über die die 28 EU-Regierungschefs und Chefsinnen diskutieren könnten. Heute haben sie sich getroffen und was haben sie besprochen? Die Radio Wissen EU-Korrespondent Thomas Otto in Brüssel. Heute war ja die neue britische Premierministerin Theresa May zum ersten Mal mit dabei, wurde also über den Brexit geredet.
Das Thema steht auf jeden Fall auf der Tagesordnung und nach dem Abendessen oder während des Abendessens, da soll Theresa May nun mal ihren 27 Kollegen erklären, wie die Briten sich denn den Austritt genau vorstellen. Es ist jetzt nicht geplant, dass man da groß diskutiert und sich ausspricht, aber sie soll auf jeden Fall mal klarstellen, wie die Briten das Ganze machen wollen, vielleicht auch wie sie sich eine gemeinsame Zusammenarbeit nach einem Brexit vorstellen. Es ist auf jeden Fall aber nicht geplant, dass man da heute irgendwelche großen Beschlüsse trifft oder irgendwas verabschiedet. Die Briten hatten ja angekündigt, dass sie Anfang kommenden Jahres den Austritt starten, also diesen sogenannten Artikel 50, von dem da immer die Rede ist, aktivieren. Und dann wird eben über 2 Jahre, vielleicht sogar ein bisschen länger, verhandelt, wie denn die gemeinsame Partnerschaft nach der EU aussieht. Auf jeden Fall ist man sich hier in der EU einig, solange dieser Artikel 50 noch nicht aktiviert wurde, gibt es erstmal keine Verhandlungen über das zukünftige Verhältnis zu den Briten.
Inwiefern wurde über die russischen Bombardements in Aleppo gesprochen und mögliche EU-Sanktionen?
Ja, das ist heute wohl mit das wichtigste Thema hier. Angela Merkel hat ja schon vor Beginn des Gipfels von einem unmenschlichen Vorgehen in Aleppo gesprochen. Theresa May war da auch ziemlich deutlich und hat gesagt, Russland müsse seine entsetzlichen Gräueltaten in Syrien einstellen. Und wir konnten schon mal Blick werfen auf das Abschlussdokument, was auf dem Gipfel hier verabschiedet werden soll. Und da ist die Sprache auch ziemlich hart. Der Rat verurteilt also die Angriffe auf die Zivilisten in Aleppo durch Syrien und seine Verbündeten, insbesondere durch Russland. Also Russland wird da namentlich genannt und man erwägt eben alle Optionen, auch Sanktionen gegen die Unterstützer des Assad-Regimes sollten die Gräueltaten anhalten. Das ist also eine ganz klare Ansage. Neue Sanktionen sind eine Option. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass jetzt auf dem Gipfel neue Sanktionen beschlossen werden. Ganz einfach, weil sich auch die EU-Staaten untereinander da nicht einig sind über neue Sanktionen. Und auch Parlamentspräsident Schulz hat das nach den ersten Gesprächen bestätigt, dass es wahrscheinlich jetzt keine Entscheidung über konkrete Sanktionen gibt. Aber sie stehen auf jeden Fall als Option im Raum.
Und welche Themen waren sonst noch wichtig?
Ja, du hast ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, das ist heute so das Best-of der ganzen Krisen. Ein ganz wichtiges Thema noch, das umstrittene Freihandelsabkommen mit Kanada, CETA. Das soll eigentlich erst morgen besprochen werden. Aber hinter den Kulissen läuft da natürlich schon die Maschine. Denn das Problem im Moment ist, Belgien kann nicht zustimmen, weil die Wallonie, also der eine Teil Belgiens, die Wallonie hat dagegen gestimmt, hat gesagt, nein, wir sind nicht dafür, also kann Belgien nicht zustimmen. Also können nicht alle 28 Staaten einstimmig für CETA stimmen. Und deshalb laufen da jetzt angeblich hinter den Kulissen gerade Gespräche. Da soll eine Zusatzerklärung ausgearbeitet werden, um die Wallonie zufriedenzustellen. Und die ganzen Botschafter der 28 Staaten, die gucken sich das jetzt wohl gerade an und schauen, ob ihre Länder dem zustimmen könnten. Und dann könnten möglicherweise die 28 EU-Mitglieder CETA doch noch zustimmen. Das ist aber noch völlig unklar, ob das zustande kommt und vor allem wann. Es gibt Gerüchte, dass es möglicherweise heute sogar noch eine Lösung gibt, aber das sind im Moment noch Gerüchte.
Thomas Otto in Brüssel vom EU-Gipfel. Dankeschön.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Unsere Wissensnachrichten tagsüber immer gegen 15:45. Und zwar im Grünstreifen, abends bei uns in der Redaktionskonferenz. Die spannendsten Meldungen daraus.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Syphilis, Tripper oder auch Chlamydien. Sexualkrankheiten wie diese haben einen neuen Höchststand in den USA erreicht. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörden wurden fast 2 Millionen Fälle im letzten Jahr registriert. So viele wie noch nie. Im Vergleich zum Vorjahr gab es bei Chlamydienerkrankungen einen Anstieg um 6%, bei Tripper einen um 13% und bei Syphilis einen um 19%. Den US-Behörden zufolge könnte diese Entwicklung zum einen damit zusammenhängen, dass es Kürzungen bei Präventions- und Aufklärungsprogrammen gegeben hat. Zum anderen könne der Anstieg auch damit zu tun haben, dass die Menschen wegen besserer Behandlungsmöglichkeiten denken, dass sie keine Kondome mehr brauchen. Auch in Deutschland hat das Robert-Koch-Institut vor einigen Tagen gemeldet, dass die Zahl der Syphilis-Infektionen letztes Jahr auf einen Rekord hochgestiegen ist. Demnach wurden rund 6.800 Fälle registriert, 20% mehr als im Vorjahr. Schlank und sportlich, so lässt sich das aktuelle Schönheitsideal kurz zusammenfassen. Allerdings sind die meisten Europäer von diesem Ideal weit entfernt. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in der EU ist übergewichtig und sogar jeder Sechste gilt als fettleibig. Nach einem Bericht der Europäischen Statistikbehörde leben mit Abstand die meisten fettleibigen Menschen innerhalb der EU auf Malta, gefolgt von den Letten und Ungarn. Auch die Deutschen liegen über dem EU-Schnitt. Besonders wenig Fettleibige gibt es in Rumänien, Italien und den Niederlanden. Gebäude sehen zwar aus, als würden sie einfach so dastehen, aber schon wenn ein LKW vorbeifährt, werden sie durchgeschüttelt. Ingenieure vom MIT in Boston haben ein Rechenmodell entwickelt, das zeigt, wie sich solche Vibrationen auf die Stabilität von Bauten auswirken. Dazu haben die Forscher Sensoren an einem Gebäude der Uni angebracht. Außer den Messungen flossen auch noch andere Daten in die Berechnung ein, zum Beispiel die Art der Baumaterialien und die Dichte der Wände. Die Forscher sagen, das MIT-Gebäude sei zwar stabil, aber vor allem die oberen Stockwerke vibrierten relativ stark, vor allem an windigen Tagen. Das Prinzip könnte in Erdbebengebieten zum Einsatz kommen. In Zukunft könnten Häuser mit eingebauten Sensoren automatisch melden, ob sie intakt sind. Für die nächsten Tests haben die Forscher eine etwa 4 Meter hohe Kopie eines Gebäudes gebaut, an dem sie das Modell ausprobieren wollen.
D-Radio Wissen.
Diese Woche ja die Warnmeldung von Edeka. Die Apfelschorle der Marke Gut und Günstig wird zurückgerufen. Betroffen sind die Halbliterflaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21. Februar 2017 und 1. März 2017. Diese könnten möglicherweise explodieren. Verena von Keitz, explodieren. Das klingt wie ein Samsung Galaxy Note 7, aber es ist Apfelschorle. Was passiert da?
Ja, also Edeka meldet, dass die Flaschen verunreinigt worden sind. Konkret, dass da Hefen in den Flaschen drin sein könnten und dass es durch die Gärung der Hefen zu einem Druckaufbau in den Flaschen kommen kann. Hefen sind ja nun mal bekannt dafür, dass sie, wenn sie Zucker zu futtern kriegen, kennt man vom Backen, schön das Gas CO2 produzieren.
Auspupsen habe ich immer gelernt.
Auspupsen, genau.
So habe ich es gelernt in der Schule.
Es ist dann so ein bisschen unangenehm oder unappetitlich. Aber sie machen es tatsächlich, sie stoßen CO2 aus. Und wenn sie das nun in einer Flasche tun, die fest verschlossen ist, kann man sich vorstellen, dass sich da wirklich ein großer Druck aufbauen kann. Ja, und davor warnt eben die Edeka-Zentrale, Zitat, dieses kann unter ungünstigen Bedingungen bis zum Platzen der Flasche führen. Dadurch besteht eine mögliche Verletzungsgefahr.
Wieso ist in Apfelsaft Hefe drin? Wie kommt das da rein?
Wenn man jetzt selber Apfelsaft machen würde, dann kämen die Hefen da rein, weil die Äpfel vielleicht nicht gewaschen sind und immer auf Früchten irgendwie so alte Hefen rumsitzen. Mhm. Aber in diesem Fall ist es sicher eine Verunreinigung bei der Produktion gewesen. Also dass es irgendwie schon in den Flaschen drin war, zum Beispiel beim Abfüllen, wie auch immer. Und offenbar ist das jetzt aber erst im Nachhinein diese Verunreinigung aufgefallen.
Was mache ich denn mit so einer Flasche?
Edeka empfiehlt ja, wenn du so eine Flasche hast, also die Schorle dann trüb aussieht und auch ein bisschen aufgebläht ist, dann sollte man sie auf keinen Fall öffnen, sondern umgehend vorsichtig entsorgen, so die Wortwahl. Wobei ich denke, damit ist ja die Explosionsgefahr jetzt nicht gebannt, wenn ich das in den Mülleimer tue, sondern nur verlagert. Ich habe auch gesprochen heute mit der Lebensmitteltechnologin Doris Jaros von der Technischen Uni Dresden und sie meint auch, es ist jetzt... Also wenn die Flasche explodieren kann, dann explodiert sie halt, ob jetzt im Mülleimer oder nicht. Sie meinte aber auch, dass bei einer PET-Flasche, also es sind ja so Plastikflaschen, die Verletzungsgefahr eigentlich nicht so hoch ist, wenn sie auseinanderreißt durch so einen Überdruck. Also ganz anders würde es eben aussehen bei einer Glasflasche, wenn dann irgendwie Glassplitter durch die Luft fliegen. Sie meint aber, was das Ganze vielleicht hervorbringen würde, wäre eine ziemliche Sauerei.
Muss deine Küche renovieren.
Ach ja, vielleicht. Also wenn da so ein halber Liter Saftschorle rumspritzt mit richtig ordentlich Druck dahinter, dann möchte ich das auch nicht wegwischen müssen.
Und man kriegt ja dann auch nicht sein Geld zurück, oder? Ich meine, es ist gut und günstig. Wahrscheinlich kostet dieser Apfelsaft nicht viel. Aber du kannst ja, wenn du sie wegschmeißt, nicht mehr zum Laden zurückgehen und sagen,
nee, ja, du müsstest hier dann das Mindesthaltbarkeitsdatum dahin tragen.
Oder
das Stückchen von der Flasche.
Fotografieren.
Ja, okay, immer genau. Gut.
Die 39 Cent bekommt ihr wieder. Aber es ist ja eigentlich grundsätzlich so, ne? Wenn eine Verpackung, also auch ein Tetrapack zum Beispiel, aufgebläht ist, dann sollte man das Produkt da drin immer mit Vorsicht genießen, oder?
Ja, denn das kann immer ein Hinweis sein, dass da irgendwelche Hefen und Bakterien am Werk sind. Die sind ja einfach überall. Die kommen auch immer mit unseren Lebensmitteln in Kontakt, sobald man die geöffnet hat. Und die dann eben fröhlich vor sich hin Stoff wechseln.
Pupsen.
Ja. In einem Saft, in der Milch oder auch in der Tomatensauce. Und das führt ja auch dann über kurz oder lang dazu, dass es nicht mehr so richtig lecker ist, was da drin steckt in dem Tetrapack oder so. Weil die eben nicht nur Gas machen, sondern auch noch andere Stoffe, die bitter schmecken zum Beispiel.
Dein Tipp? Besser wegschütten, wegschmeißen?
In der Regel ist mein Tipp immer eher mal die Nase dran halten. Man kann es auch vorsichtig probieren, also ne, weil es ist nicht immer alles sofort ganz fürchterlich verdorben, aber man merkt es dann halt sehr schnell, wenn man sich ein bisschen auf seine Sinnesorgane verlässt.
Machen wir bei Milch ja auch, oder?
Ja, genau. Ja. Vorsichtig solltest du aber wirklich sein, wenn etwas Ungeöffnetes sich bläht. Ganz selten ist es mal irgendwie durch Produktionsbedingungen, aber in der Regel, also wie in dem Fall der Apfelschorle, die geschlossen ist, dann ist das eben ein Hinweis darauf, dass da Mikroorganismen aktiv sind, die da nicht hingehören. Und übrigens, ich habe gelernt in meinem Biologiestudium, also Konservendosen, die aufgebläht sind, die wirklich auf keinen Fall öffnen und den Inhalt essen, denn da steckt möglicherweise das Bakterium Clostridium botulinum drin. Und das macht ja nun das stärkste bekannte Nervengift, das Botulinumtoxin.
Okay, Vorsicht bei aufgeblähten Lebensmitteln. Dankeschön, Verena. Und schaut mal nach, ob ihr die betroffenen Apfelschorlen im Kühlschrank habt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Eine Wohnung ist eine Wohnung und kein Hotel. So in etwa kann man das sogenannte Zweckentfremdungsverbot umschreiben. Schlimmes Wort, aber das ist es eigentlich. Das bedeutet, Vermieter sollen ihre Wohnung an Leute vermieten, die in der Stadt auch wirklich arbeiten und studieren und auch leben und nicht tage- oder wochenweise an Touristen oder Geschäftsleute. Das wäre dann Zweckentfremdung. Das Geschäft mit Airbnb oder Vimdu-Wohnungen ist aber leider sehr, sehr lukrativ für Vermieter und hat auch viele Vorteile, wie zum Beispiel fehlende Kündigungsfristen. In einigen Städten dürfen sie es aber schlichtweg nicht mehr, ohne Genehmigung. In Berlin gibt es seit dem 1. Mai 2014 das Zweckentfremdungsverbot, aber so richtig viel neuer Wohnraum ist noch nicht dabei rumgekommen. Wiebke Werner vom Berliner Mieterverein. Wie viele ehemalige Ferienwohnungen in Berlin sind denn inzwischen wieder zu echtem Wohnraum geworden?
Also wir hatten ursprünglich schätzungsweise mehr als 23.000 Ferienwohnungen und davon wurden wohl zum 7. September 2016 783 Wohnungen wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt nach einer Anfrage im Abgeordnetenhaus. Das ist die Auskunft, die wir haben.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel.
Was läuft da falsch?
Ja, es ist eine müßige Arbeit, diese Ferienwohnungen überhaupt aufzufinden und die Verfahren in Gang zu bringen. Zuständig sind bei uns die Bezirksämter in den einzelnen Bezirken. Die sind für diese große Aufgabe teilweise personell noch relativ dürftig besetzt. Das wurde zwar schon aufgestockt, aber dennoch, es ist einfach eine Sisyphusarbeit. Die müssen den Vermieter anschreiben, müssen denen eine Möglichkeit zur Stellungnahme geben, müssen überhaupt erstmal die Adresse von dem Vermieter finden, all sowas. Und im Schnitt kann das bis zu 2 Jahre dauern, bis da überhaupt klar ist, dass es eine Ferienwohnung ist, die auch einen Verstoß darstellt und dass dann eventuell eine Unterlassung ausgesprochen werden kann.
Die Adresse finden deswegen, weil man auf Airbnb oder Vimdu oder fevodirekt.de ja nicht die Adresse sieht, sondern nur ungefähr das Gebiet sieht, in dem diese Ferienwohnung zu sein scheint in Berlin, ne?
Genau. Wir hatten jetzt auch unterdessen nochmal eine Verschärfung des Gesetzes insofern, dass jetzt auch über diese Internetportale, da kann das Bezirksamt, der da diese Inserate schaltet, verpflichten, den Vermieter, den Anbieter dieser Ferienwohnung zu benennen. Aber auch all das sind natürlich alles Vorgänge, die dauern ihre Zeit.
Das ist schon relativ frech von den Vermietern, einfach weiterzumachen und darauf zu vertrauen, dass es irgendwie schon klappen wird, oder?
Ja, es ist leider auf einem angespannten Wohnungsmarkt, wie wir ihn in den Ballungsgebieten in Deutschland und auch gerade auch in Berlin haben, da ist es einfach auch natürlich eine Geldquelle. Und wir müssen auch mal ehrlich sagen, für viele Mieter ist das in der Tat auch ein Geschäft. Viele Mieter vermieten Zweitwohnungen, gegebenenfalls an Ferienwohnungen oder ihre Wohnung ziehen für ein paar Wochen vielleicht auch zu anderen Freunden und verdienen darüber auch so ein bisschen Geld. Also auch an diese Wohnung ist es umso schwerer ranzukommen, wenn eigentlich offiziell da ein ganz normaler Mieter wohnt und der aber da so ein kleines Geschäft betreibt, indem er halt die Wohnung an Feriengäste vermietet.
Da spricht aber ja nichts dagegen, wenn ich jetzt 2 Wochen in Urlaub fahre und in den 2 Wochen meine Wohnung anbiete.
Naja, das ist nicht ganz unumstritten. Also was auf jeden Fall nicht gegen die Zweckentfremdung verstößt, ist, wenn ich noch in der Wohnung wohne und nur einen Teil der Wohnung, also ein Zimmer von einer Zweizimmerwohnung an Feriengäste vermiete, dann ist das keine Zweckentfremdung. Wenn ich aber meine ganze Wohnung an wechselnde Gäste vermiete, das darf ich nach dem Gesetz nur einmal. Und das heißt nicht einmal im Jahr, das heißt im Prinzip einmal im Leben. Das heißt, wenn ich jetzt mehrmals in den Urlaub fahre und immer wieder in dieser Zeit an zahlende Gäste vermiete, dann ist das eigentlich schon ein Verstoß gegen das Zweckentfremdungsverbotsgesetz. Etwas anderes wäre es nur dann, wenn ich zum Beispiel mit der spanischen Familie vereinbare, wir tauschen die Wohnungen. Das wäre wiederum kein Verstoß.
Was müsste deiner Meinung nach passieren?
Ja, es ist schwierig, weil das Gesetz haben wir, das Verbot ist gesetzlich geregelt. Personal wurde auch schon aufgestockt. Was man noch machen kann, man kann noch so ein paar kleine Formulierungen in dem Gesetz noch mal etwas verschärfen. Man könnte die Bezirksämter mit noch mehr Personal ausstatten, damit eine Verfolgung wirksamer wird. Wenn man nach Hamburg schaut, die verbieten sogar das Anwerben von Ferienwohnungen. Das finde ich noch ganz interessant. Also dass so Firmen wie Airbnb gar nicht auf den öffentlichen Portalen diese Ferienwohnungen einstellen dürften. Das wäre sicherlich auch nicht schlecht, diesen Schritt zu gehen. Es ist halt schwierig, wenn die Leute sich da nicht dran halten, wenn die Vermieter sich daran nicht halten und das einfach ein Geschäft ist, was Geld bringt, ist es so ein bisschen wie auch mit der Mietpreisbremse. Da ist es einfach schwer, mit Gesetzen hinterherzukommen, aber wir sind trotzdem zuversichtlich und werden trotzdem uns weiter für diesen Kampf einsetzen, weil wir denken, das kann halt nicht sein, so willkommen die Touristen bei uns in der Stadt sind. Kann das nicht sein, dass es zulasten der Wohnungssuchenden geht, die hier dauerhaft eine Wohnung suchen.
Wiebke Werner vom Berliner Mieterverein über die Zweckentfremdung von Wohnungen, also zum Beispiel ständige Vermietung bei Airbnb. Trotz Verbot halten sich viele Vermieter weiterhin nicht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das hier ist so eine wundervolle Geschichte, passiert bei einer von diesen angesagten hippen Frittenbuden beim Frittenwerk. Die gibt's in Düsseldorf, in Aachen und in Köln. Und denen ist eine ihrer Holzsitzbänke abhanden gekommen. Wurde geklaut, tatsächlich. Und gefilmt wurde der Diebstahl von einer Überwachungskamera. Und dieses Video haben die Pommesmacher ins Netz gestellt, haben das gepostet. Da sieht man, wie der Täter das Seil durchschneidet und dann die Bank wegträgt. Also das war festgemacht mit einem Seil, das Ganze. Das Posting bittet den Täter recht freundlich, die Bank inklusive Seil zurückzugeben. Und diese Aktion hatte Erfolg, Verena.
Ja, die Bank ist wieder da. Der Text vom Frittenwerk-Post war aber auch wirklich zu nett. Der ging nämlich so: Lieber Bankräuber, wir gehen davon aus, dass du dir unsere Holzbank für eine Party geliehen hast. Sei doch bitte so lieb und bring die Bank und das dazugehörige Seil wieder zurück. Also nicht, wie man sonst erwarten könnte, Drohung mit Polizei, sondern einfach mal auf den Anstand des Räubers gesetzt.
Und ganz besonders sympathisch ist ja auch, dass in diesem Video, das sie da gepostet haben, das Gesicht des Täters verpixelt ist. Es also wirklich nicht darum geht, dass den irgendjemand erkennt, sondern dass er sich selbst angesprochen fühlt und seinen Fehler wieder gut machen will.
Ja, und das hat auch super funktioniert, denn heute war die Bank wieder da, dran gepappt, yes. Ein Bekennerschreiben, das dann so klingt: Sorry, dass ich mir eure Bank geliehen habe, ich war wohl ziemlich betrunken. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, gezeichnet der Bankräuber.
Ich hoffe so sehr, dass das nicht nur eine PR-Nummer ist,
ja,
sondern eine wahre Geschichte. Wenn ja, dann stoßen wir auf euch an, aber nicht mit Apfelschorle von Gut und
Günstig. Mit Pommes Rot-Weiß.
Mit Pommes Rot-Weiß heute Abend. Genau. Das war's von uns für diese Woche. Das war die Redaktionskonferenz mit Verena von Keitz.
Auf Wiederhören.
Und mit Ralf Günther. Bye, bye.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.